Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 11. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Fabio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, es war wirklich eine heiße Woche, und lassen Sie uns gleich mit dem brisantesten Thema einsteigen. Und zwar war diese Woche der bekannte US-Moderator Tucker Carlson bei Ihnen in Russland, um ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Das Interview wurde nun zur Primetime in den USA veröffentlicht und ist auch auf der Homepage von Tucker Carlson und bei X zu finden, wo es zum Moment unserer Aufzeichnung über 80 Millionen Aufrufe hat. Frau Kneißl, wie ist denn die Stimmung in Russland rund um den Besuch von Tucker Carlson? Und haben Sie das Interview schon gesehen? Wenn ja, was waren für Sie die zentralen Aussagen?
Ja, wir führen ja unser Gespräch hier am Freitagvormittag, und ich war zwar ein bisschen schlaflos heute um 4 Uhr früh, und das sah ich auf einigen russischen Websites. Es waren Auszüge wiedergegeben, aber ich hatte nicht die Kraft, das gesamte Interview heute Morgen zu sehen. Ich hatte schon einige Termine hier im Büro, werde es aber dann zu Ende sehen. Ich habe nur den Beginn mit den historischen Ausführungen des Präsidenten, denen habe ich gelauscht, die waren sehr interessant, und eben einige Auszüge, die auf Sputnik und RT also so auszugsweise gesendet wurden. Aber das Gesamte werde ich mir zweifellos heute noch ansehen. Wie wurde es aufgenommen? Also ich würde sagen, nicht, dass jetzt die russischen Kollegen, mit denen ich zu tun habe hier im Büro an der Uni, nicht, dass das jetzt eher das Top-Tagesthema wäre, aber mit Interesse, mit einem gewissen Augenzwinkern, weil einfach dem gesamten Gespräch so viel Aufmerksamkeit, so viel Tohuwabohu fast beigemessen wird. Und ich glaube, man sieht es hier eher, Leute, mit denen ich zu tun habe, mit Interesse oder mit einem Augenzwinkern im Interesse.
Ja, aber man muss ja dennoch sagen, es war das erste Interview von Putin mit einem westlichen Journalisten. Deswegen war ja auch gerade in den sozialen Netzwerken einiges los. Und auch in Russland war die Aufregung sehr groß. Also wie haben Sie das denn vor Ort verfolgt? Fanden Sie diese Aufregung etwas überzogen? Frau Kneißl, höre ich das richtig raus?
Nein, nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf den Straßen unterwegs bin und mit den Leuten darüber diskutiere. Ich bin ja selbst noch etwas verlangsamt mit meinem gebrochenen Knie und halte mich vorwiegend zu Hause auf, hüpfe dazwischen ins Büro, so wie heute. Aber ich bin hier, sagen wir mal, mit 4, 5 Personen in einem regelmäßigen Austausch, und da haben wir natürlich darüber gesprochen. Aber wie gesagt, man sieht es mit Interesse. Und wie das jetzt in der russischen allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, kann ich leider, dadurch, dass ich selber etwas gehandicapt bin, nicht so wirklich beschreiben. Ich glaube, das Leben der Menschen geht einfach weiter. Und ich bin jetzt nicht in der journalistischen oder in der politikwissenschaftlichen Community, wie man das so nennt, so verankert, dass ich wirklich darüber jetzt einen Bericht abgeben könnte.
Ja, und die Reaktion der westlichen Medien war auch erwartungsgemäß wenig positiv. Die deutsche Wochenzeitung Zeit schrieb von Putins vergifteten Friedensbotschaften. Die Berliner Morgenpost schrieb vom bizarrsten Interview des Jahres. Die FAZ schrieb gar, Tucker Carlson ermöglicht Putin die perfekte PR-Show. Und der Stern nannte Tucker Carlson eine nannte Tucker Carlson Putins Propagandamaschine in den USA. Frau Kneißl, das war so zu erwarten, oder?
Ja, zweifellos. Also das sind ja Begriffe, die mir wohl bekannt sind. Also ich möchte mich in keiner Weise mit Tucker Carlson vergleichen, der ist eine andere Liga. Aber wann immer ich eine Position ergriffen habe, egal ob ich jetzt in einem BBC-Interview auf die Frage, ob ich wieder mit dem Präsidenten tanzen würde, weil das sind Fragen, die BBC stellt, mit Ja geantwortet habe, auch derartige Aussagen werden ja dann von den beschriebenen Medien zu den Breaking News oder ob ich in einem bei einem Kinderdorf, in einem russischen, bei einem Kinderfest in einem russischen Dorf mitwirke. Also da ist man dann sehr rasch der Propaganda-Clown, da ist man sehr rasch der nützliche Idiot, wie das auch heißt. Also das sind Begriffe, die ja sehr oft und sehr inflationär eingesetzt werden. Also jeder, der hier nicht 100% auf Linie ist und der sich getraut, wie eben Tucker Carlson, das Gespräch zu suchen, wird eben in diese Schublade hineingesteckt. Was ich interessant finde, um vielleicht weg von diesen völlig belanglosen Aussagen der deutschsprachigen Medienlandschaft zu kommen, mich interessierte vor allem, warum Tucker Carlson das machte. Und das hat er ja in einem kurzen Video, das bereits am, ich glaube, Mittwoch gesendet wurde, gesagt, ja, warum haben wir ihn interviewt, warum sind wir nach Moskau gekommen? Es passieren auf der Welt gewaltige Verschiebungen. Der Dollar verändert sich. Der Dollar hat nicht mehr diese Leitwährungsrolle wie ehemals. Es finden neue Allianzen statt. Und all das ist unseren US-Bürgern, also hat er hier in erster Linie wirklich als US-Journalist, als US-Bürger gesprochen, das ist meinen Landsleuten nicht bewusst, was hier abläuft. Ja? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also Tucker Carlson ist zu diesem Interview gekommen und lassen wir jetzt wirklich mal alles beiseite, weil das ist völlig sinnlos, völlig belanglos, was FAZ oder NZZ oder wer auch immer sagt. Das sind Frösche, die an irgendeinem kleinen Sumpfteich noch vor sich hinquaken. Wir haben eine Situation geopolitischer Natur und auch eben weltwirtschaftlich bedeutsam, die Tucker Carlson als Aufhänger für sein Interview, für sein Gespräch, für dieses gesamte Vorhaben genommen hat. Also das finde ich ist das Interessante, dieser Beweggrund. Und das war ja auch Hauptthema dieses Gespräches mit Präsident Putin. Also weiter mit dem Dollar. Warum? Was ist da passiert? Welche Allianzen verschieben sich? Und das sind alles Themen, die, wie wir beide ja auch wissen, nicht in der deutschsprachigen Presse besprochen werden. Also in Österreich beispielsweise, egal welches Blatt sie dort online aufschlagen, die beschäftigen sich nur mit der Ballsaison und dem Opernball von Donnerstagabend. Also das ist sozusagen Operettenstaat Österreich, der nicht mitbekommt, was auf der Welt sich sonst abspielt. Wir haben ja nicht einmal fortlaufende Berichterstattung zum Krieg in Gaza oder zu diesen größeren Entwicklungen. Da muss man dann schon genauer nachsehen, vielleicht in Bloomberg, wenn man dort ein Abonnement hat oder eben in den wirklich noch verbliebenen Wirtschaftsfachmagazinen oder man liest die asiatische Presse von Singapur bis Shanghai, um eben am wenig am Laufenden zu bleiben. Aber Tucker Carlson hat genau diese Themen aufgegriffen, sowohl eben im Gespräch als auch waren diese Fragen für ihn das Hauptmotiv, dieses Interview zu machen. Und das erscheint mir als das Wesentliche.
Ja, und im Interview ging es auch um die Sprengung von Nord Stream und dazu, Frau Kneißl, gibt es brisante Neuigkeiten, denn die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord Stream Pipelines ein. Als Grund gibt die Ermittlungsbehörde an, dass es bisher nicht gelungen sei, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Bereits am Montag zitiert die Zeitung Expressen den Staatsanwalt Mats Ljungqvist und der sagte, dass in dieser Woche noch Entscheidungen anstehen würden. Es stünde ein Beschluss bevor, der allerdings nur Schweden beträfe. Die Aussage des Staatsanwalts wurde unmittelbar in Richtung der Einstellung der Ermittlung gedeutet. Diese Interpretation, Frau Kneißl, die hat sich nun bewahrheitet. Der Staatsanwalt betonte auch, dass die deutschen Ermittlungen in dem Fall aber weitergehen soll. Das bestätigte auch eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Allerdings verfolgen, das muss man dazu sagen, die deutschen Ermittlungsbehörden lediglich die Spur der Yacht Andromeda, die über ukrainische Kanäle angemietet wurde. Mit ihrer Hilfe sollen 6 Personen den Anschlag auf die Pipeline durchgeführt haben. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie denn, dass die Ermittlungen rund um Nord Stream nun eingestellt werden?
Ja, das ist mehr als bedauerlich. Und ich habe ja in unseren Gesprächen auch immer wieder diese Situation verglichen mit einem Agatha Christie-Roman, wo es sozusagen sehr viele Verdächtige im Raum gibt. Und man muss nur die richtigen Fragen stellen, wie eine Miss Marple oder ein Hercule Poirot, um dann vielleicht mit Logik, so wie es auch Sima Hirsch getan hat, vor 1,5 Jahren eben bestimmte Schlüsse zu ziehen. Aber es fehlt der Corpus Delicti. Ja. Es fehlt also sozusagen wirklich das, was bei einer derartig kriminalistischen Aufarbeitung benötigt. Und da ist mittlerweile ja auch schon sehr viel Zeit vergangen, seit dem 25. September 2022. Aber die Beweggründe, hier jetzt die Untersuchungen einzustellen, das Ganze hat im schwedischen Hoheitsgewässer stattgefunden. Die waren sozusagen in erster Linie dafür juristisch zuständig. Ist bedauerlich, ja. Die Gründe liegen auf der Hand. Man möchte hier niemanden auf die Füße treten, zumal ja auch Schweden jetzt kurz davor steht, volles Mitglied der NATO zu werden, wenn hier noch bestimmte Parlamentsentscheidungen in Ungarn eben auch erfolgen. Und Schweden möchte daher den zukünftigen NATO-Kollegen hier nicht wahrscheinlich auf die Zehen treten. Und es hat ein NATO-Staat, einen anderen NATO-Staat in gewisser Weise mit einer Sabotage angegriffen.
Ja, und das war auch, ich habe es jetzt gerade schon erwähnt, auch Thema beim Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin, der nochmal ausgeführt hat, dass er vermutet, dass dahinter eben die USA stehen, hinter dem Anschlag. Frau Kneißl, lassen Sie uns in diesem Zusammenhang auch vielleicht nochmal die ein oder andere spannende Aussage von Putin in diesem Interview genauer unter die Lupe nehmen. Er hat nämlich gesagt, dass Russland nicht die Absicht hat, die NATO-Mitgliedstaaten anzugreifen und werde auch nur dann Vergeltung üben, wenn es zuerst angegriffen werden. Die westlichen Länder versuchen, ihre eigene Bevölkerung mit einer imaginären russischen Bedrohung einzuschüchtern, so Putin. Und er fügte hinzu, dass intelligente Menschen sehr wohl verstehen, dass das falsch ist. Tucker Carlson fragte auch Putin, ob er sich ein Szenario vorstellen könne, in dem sie russische Truppen nach Polen schicken. Putin antwortete daraufhin, nur in einem Fall, wenn es einen Angriff auf Russland von Polen aus gibt. Und warum? Weil wir kein Interesse in Polen, Lettland oder in einem anderen NATO-Mitgliedland haben. Und ja, auch auf die Frage, ob er territoriale Ziele auf dem gesamten Kontinent habe, sagte Putin, dass dies absolut nicht in Frage komme. Putin erklärte hierfür, ich zitiere ihn einmal, man muss kein Analytiker sein, um zu verstehen, dass es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, sich einen globalen Krieg einzumischen. Ein globaler Krieg würde die gesamte Menschheit an den Rand der Zerstörung bringen. Und weiter argumentierte er, dass westliche Regierung Panikmache betreiben, um ihre Steuerzahler davon zu überzeugen, mehr Geld für die Schwächung Russlands in der Ukraine und anderswo bereitzustellen. Frau Kneißl, für unsere Zuhörer dieses Podcasts wahrscheinlich wenig Neues. Was sagen Sie denn zu diesen Aussagen von Putin?
Ja, also angesichts der Tatsache, dass diese militärische Niederlage Russlands nicht wie vom Westen erwünscht erfolgt, angesichts der Tatsache, dass die Gegenoffensive der Ukraine, wie wir alle wissen, seit Monaten stockt und jetzt auch ein heftiger Machtkampf in Kiew tobt, wie die militärische Vorgehensweise weiter zu gestalten sei, besteht natürlich schon, würde ich mal sagen, ein gewisses Risiko, dass es hier zu unüberlegten Aktionen kommt. Und die könnten im Rahmen dieses aktuell laufenden Manövers der NATO Steadfast Defender, das bis Mai andauert, da kann immer irgendein, sagen wir mal, dieses Szenario War by Accident, also aus einem Versehen heraus eine Kriegshandlung zu setzen, das ist etwas, was viel diskutiert wird von Dmitri Medvedev, dem früheren Präsidenten, abwärts bis zu verschiedensten Autoren, die man in Russland nachlesen kann. Also das ist eine offene Debatte und vielleicht ist dieses Szenario etwas, das Präsident Putin bei seiner Beantwortung im Hinterkopf hatte. Also das interpretiere ich da jetzt mal hinein, weil man fragt sich natürlich, warum sollte Polen hier eine Angriffshandlung setzen? Ja? Also es kann nur aus einem Szenario heraus sein, das sich niemand wünscht, ja? Dass vielleicht eben unter diese Kategorie War by Accident erfolgen könnte. Und warum wurde hier eigentlich bei Polen nachgefragt? Weil Polen mittlerweile auf dem innerhalb der EU, auf dem europäischen Kontinent, wenn man auch so will, nach der Türkei immer mehr sozusagen zu einer wichtigen Armee wird. Das ist auch das erklärte politische Ziel der polnischen Regierung, zur wichtigsten Armee innerhalb der NATO aufzusteigen. Also oder zur zweitwichtigsten. Die wichtigste wird zweifellos werden die USA bleiben. Aber die zweitwichtigste Armee unter den NATO-Streitkräften stellt die Türkei. Und hier gibt es Bestrebungen auf polnischer Seite, das zu tun. Estland, Lettland, die haben ja Armeen von einer sehr, sehr minimalen Größe. Das heißt, wenn, dann ist es Polen vielleicht im Verbund mit anderen. Und wenn, das sage ich jetzt einmal sozusagen wirklich rein hypothetisch hier als Szenario hingesprochen, aber Szenarien, die diskutiert werden, eben weil man eine neue Front aufbaut, weil man vielleicht aus einem Versehen heraus, zwei unterschiedliche Kategorien, eine Handlung setzt, wo dann Russland reagieren würde.
Ja, und parallel dazu, beziehungsweise kurz vor dem Gespräch, hat der US-Senat ein Gesetzespaket im Wert von 118 Milliarden US-Dollar abgelehnt, das Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko sowie auch Hilfen für die Ukraine und Israel beinhaltet. Die Verabschiedung des Pakets scheiterte am Mittwoch an der fehlenden Zustimmung der Republikaner. Das sogenannte nationale Sicherheitszusatzgesetz umfasst unter anderem 60 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Ukraine. Eingeplant sind zudem 14 Milliarden US-Dollar an Unterstützung für Israel sowie 20 Milliarden US-Dollar für die Grenzsicherung. Der von Demokraten und Republikanern ausgehandelte Kompromiss sieht zudem zahlreiche Änderungen in der Einwanderungspolitik vor. Ja, Frau Kneißl, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass die Unterstützung der Ukrainer durch die USA sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt?
Ich glaube, das war wahrscheinlich auch die Hauptaussage, die sich Bundeskanzler Scholz bei seinem Besuch im Weißen Haus anhören musste. Also wir haben viele Indizien und es gibt viele klare Hinweise, die kennen wir aus den Kongressdebatten seit dem Spätherbst 2023. Und ich nehme an, dass Bundeskanzler Scholz genau diese Aussage, die Sie gerade zitierten, in seinem Kurzbesuch zu hören bekam.
Ja, und lassen Sie uns auch über ein weiteres Ereignis zu sprechen kommen, Frau Kneißl. Die USA haben nämlich am vergangenen Wochenende Stellungen pro-iranischer Milizen in Syrien und im Irak bombardiert. Dabei sind mehr als 85 Ziele beschossen worden. Das erklärte das US-Militär. Das folgte auf dem Tod dreier US-Soldaten in Jordanien nahe der syrischen Grenze. Haben die USA mit einem umfassenden Gegenschlag dann auf Ziele im Irak und Syrien reagiert. Das US-Militär beschoss dabei nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele aus der Luft, darunter Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager, die von der iranischen Revolutionsgarde und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt wurden. Das teilte das US-Regionalkommando CENTCOM mit. Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn dieses Ereignis? Glauben Sie, dass es sich da unten durch diesen Beschuss der USA weiter zuspitzen könnte, die Lage? Wie sehen Sie das?
Die Lage spitzt sich gewaltig zu. Also solche regelmäßigen Beschießungen von Staatsgebiet anderer Staaten, wie es sich die USA hier jetzt erlauben, das stößt auf vehementen Protest, nicht nur auf der Straße, sondern die Regierungen protestieren. Das bleibt ungehört. Es gibt keinerlei Verurteilung durch westliche Regierungen. Briten nehmen teilweise daran teil. Und auch von US-Seite hört man seit Beginn dieser Beschießungen, it's only the beginning. Also man steht erst am Anfang und man hat sozusagen vorher lange Zeit noch weiter irakisches, syrisches Gebiet zu beschießen. Die große Frage, die sich stellt, und das war eine der Aussagen, die man letzte Woche aus Teheran zu hören bekam, viele dieser Ziele sind in gewisser Weise mit iranischen Streitkräften, Revolutionsgarden, jedenfalls mit dem Iran im weitesten Sinne in Verbindung zu bringen. Reagiert der Iran, reagiert er nicht, weil an sich haben die USA und Großbritannien, seitdem sie vor 3-4 Wochen begannen, Houthi-Positionen zu beschießen, die sehr stark im Radius des Iran stehen, eigentlich eine Front gegenüber den Iran eröffnet. Und von Teheran hört man, also solange nicht unser eigenes Staatsgebiet beschossen wird, solange sehen wir keine Notwendigkeit, hier zu handeln. Wir werden sehen, ob dieses Wort gilt oder ob sich hier die Dinge noch verschärfen. Aber parallel dazu ein weiterer Schauplatz, wo es am Donnerstag zu einer weiteren Verschärfung gekommen ist, ist der Südlibanon. Also hier werden über israelische Drohnen zunehmend Hezbollah-Funktionäre, nicht nur Stellungen, sondern Funktionäre, die dann eben in ihren Autos unterwegs sind, in Beschuss genommen. Und gestern am Donnerstag wurde ein hochrangiger Hezbollah-Funktionär circa 35 Kilometer im Landesinneren des Libanons per Remote Control sozusagen mit Fernbedienung erschossen. Und der Libanon ist von der Küste her gemessen knapp etwas über 100 Kilometer lang. Das heißt, 35 Kilometer ist sehr tief im Staatsgebiet des Libanons. Und bislang hatten wir an sich Beschießungen. Ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber nicht auf 35 Kilometer hinein. Ja. Man muss sich das sozusagen geografisch in Erinnerung halten. Sowohl Israel als auch der Libanon haben eine sehr, sehr geringe Staatsgebietsfläche. Beim Libanon sprechen wir von 10.400 Quadratkilometern. Und die Karte Israels hat vielleicht so mancher vor seinem inneren Auge. Also 35, 40, 50 Kilometer hier ins Staatsgebiet hinein, schießend von einem anderen benachbarten Staat hinaus, ist weit. Ja? Also das, daher, es verschärft sich in Westasien, ich vorzugsweise sagen, anstatt des Nahen Ostens, an mehreren Fronten. Es ist der Südlibanon, es sind diese Beschießungen iranisch-irakisch, iranisch-syrischer Stellungen auf dem Staatsgebiet jener Staaten. Und es geht natürlich weiter mit vielen Unsicherheiten im Roten Meer. Die sich daraus ergebende Konsequenz ist eben höhere Frachtpreise, weitere Belastung der Lieferketten, Unsicherheiten für den Handel. Also was immer da jetzt in jener Weltecke passiert, die nicht immer jeder sozusagen auf seiner Agenda hat. Man hat sich ja fast auch schon an das tägliche Morden im Gazastreifen gewöhnt. Auch da wird es jetzt demnächst eine weitere Verschärfung geben. Schwer vorstellbar, wenn man das Leiden der Menschen versucht, auch nur annähernd zu erahnen. Aber jetzt wurden ca. 1,8 Millionen Menschen aus dem Norden dieses kleinen Gebietsstreifens, dieses Küstenstreifens, nach Süden gedrängt, im Sinne von, der Norden muss freigebombt werden. Und jetzt hat Premierminister Netanyahu am Dienstag, Mittwoch angekündigt, es geht um den totalen Sieg, also gar keine Gespräche über die Vorschläge der Hamas. Also wir hatten ja auch letzte Woche dazu gesprochen. Ich habe mich sehr skeptisch geäußert, ob es zu einem Abkommen kommen wird. Und bedauerlicherweise lag ich richtig. Wir haben auch die Meldung erhalten, dass ein Viertel der israelischen Geiseln in der Zwischenzeit nicht mehr lebt. Was ich jetzt nicht als, es ist bedauerlich für jedes einzelne Leben, das hier vernichtet wurde, auf jeder Seite. Aber es überrascht mich auch nicht, wie ich eben letzte Woche in unserem Gespräch gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, Personen, die am 7. Oktober angeschossen wurden, wie sollen die 3-4 Monate später noch leben? Ja, also das ist so Umständen. Daher alles, was da sozusagen vorgegaukelt wird von wegen Geiselbefreiung, ich glaube, das ist vielen der Angehörigen der Geisel mittlerweile schon auch klar, dass hier Illusionen sind. Und Premier Netanyahu hat klipp und klar gesagt, also keinen Kompromiss mit der Hamas, darauf lassen wir uns schon gar nicht ein. Es geht um den totalen Sieg und nichts darunter. Also was das jetzt zur Folge haben wird, das werden wir vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen sehen. Nämlich es geht ja darum, dass dann die Menschen, die jetzt im Süden dieses Küstenstreifens sind, um irgendwie dem Maschinenfeuer zu entkommen, die müssten dann über diesen sogenannten Philadelphia-Korridor, der Ägypten mit Gaza verbindet, auf ägyptisches Staatsgebiet laufen. Also sie wurden bislang nach unten verschoben. Und hier hat Ägypten mehrfach schon gewarnt, seit Beginn der Kämpfe kommt gar nicht in Frage. Das ist für uns ein totaler No-Go. Dann könnten wir so weit gehen, dass wir auch das gesamte Camp David-Abkommen von 1979 aussetzen. Also ich glaube nicht, dass die ägyptische Regierung so weit gehen wird, aber es wird großer Druck auf Ägypten ausgeübt. Die ägyptische Regierung spielt ja auch eine nicht ganz durchsichtige Rolle, in welchem Umfang sie jetzt wirklich das humanitäre Leiden der Palästinenser sozusagen in irgendeiner Weise versucht hintanzuhalten, indem man jetzt wirklich Nachschub, Nahrungsmittel, Wasser und so weiter durchlässt oder nicht durchlässt. Da wissen wir alle viel zu wenig, was sich dort abspielt an diesen Grenzübergängen. Gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Aber das alles, was sich von der ägyptisch-israelischen, ägyptisch-Gaza-Grenze bis hinein nach Ostsyrien und Nordirak abspielt, hat das Zeug für eine noch schlimmere Konfrontation. Und ja, also es gibt hier keine rosigen Nachrichten.
Ja, Frau Kneißl, Sie haben jetzt eigentlich das Wesentliche schon ausgeführt. Wir hatten im letzten Podcast letzte Woche schon darüber gesprochen. Da haben Sie sich sehr pessimistisch gezeigt und genau das, was Sie eigentlich dort ausgeführt haben, ist jetzt nämlich eingetroffen. Die Hamas hatte einen dreistufigen Plan vorgelegt, der eine Waffenruhe vorgesehen hat. Vermittelt war das Ganze von Katar und Ägypten. Laut diesem Plan sollte es in einer ersten 45 Tage lang dauern, Phase indirekte Gespräche mit Israel geben. Deren Ziel sollte das Ende des Militäreinsatzes und die Wiederherstellung der Waffenruhe sein. Und zudem, das sah der Plan auch noch vor, sollten Krankenhäuser und Flüchtlingslager im Gazastreifen wieder aufgebaut werden. Und ja, das wurde abgelehnt von Netanyahu. Er hat angekündigt, dass der militärische Sieg in Reichweite sei. Dafür müsse Israel sich im Gazastreifen aber frei bewegen können. Ja, Frau Kneißl, mit dieser Ansage hat doch Netanyahu im Grunde genommen klargemacht, dass er keinerlei und die israelische Regierung keinerlei Interesse an einer friedlichen Beilegung dieses Konflikts haben, oder?
Ja, genau, das bringt es auf den Punkt. Und dass das, was Netanyahu ja ganz klar ablehnt, wofür von den USA gerückt wurde, nicht von den Europäern, aber von den USA zumindest, hat Biden gesagt und auch andere geht nicht. Er hat sich klipp und klar gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Und auch die Hamas. Also man hat sozusagen von der Hamas-Seite ihnen den Vortritt gelassen, aber es geht hier jetzt um alles oder nichts. Ja. Diese gesamte Auseinandersetzung, die seit 7. Oktober offiziell neuerlich tobt, man kann, wenn man so weit gehen will, sie auch die mittlerweile, würde ich mal sagen, vierte Intifada nennen oder dritte Intifada. Ich habe jetzt vielleicht nicht korrekt gezählt. Nennen wir sie mal die dritte Intifada.
Dritte, genau.
Ja, die dritte Intifada. Mhm. Die erste begann im Jahr 1987, sehr zur Überraschung der PLO, dass sich die Bevölkerung in den besetzten Gebieten selbst auf den Weg gemacht hat. Und damals waren es unter Anführungszeichen nur die Steine werfenden Jugendlichen. Ja. Ich habe damals in Israel studiert. Das war viel, viel Gewissensbefragung unter den Israelis. Ja, wie sollen wir damit umgehen? Und wir müssen einen Weg finden. Nach dieser ersten Intifada gab es die Oslo-Abkommen. Ja. Die sind 1993 sozusagen als der große Durchbruch gefeiert worden. Im Sinne von, jetzt ist der Weg frei für eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem ganz, ganz genauen Fahrplan, an dessen Ende, wenn ich mich jetzt recht erinnere, selbst bereits im Jahr 96, 98 ein unabhängiger palästinensischer Staat hätte stehen sollen. Dazu kam es nicht, aus vielerlei Gründen. Es brach dann im Jahr 2001 die zweite Intifada aus, damals losgetreten von einem Besuch des damaligen Premier Sharon auf dem Tempelberg und starken Siedlungsbau in Ost-Jerusalem. Es waren dann Sharon und Mahmoud Abbas, der immer noch PLO-Chef ist, die das sozusagen nicht wirklich beigelegt haben, aber diese Intifada hat sich dann ausgelaufen. Die war schon vieles, vieles blutiger, weil es gab bereits scharfe Munition unter den palästinensischen Sicherheitskräften, die aufgebaut worden waren. Und die Lage war bereits eine ganz andere. Jetzt hat sich 20 Jahre später alles noch einmal gedreht, demografisch, militärisch, ja, Stichwort Drohnenkriegsführung, künstliche Intelligenz und so weiter. Also diese Auseinandersetzung jetzt zwischen einer Netanyahu-Regierung, wo Netanyahu selbst gar nicht mal der radikalste ist. Ja, es gibt in seiner Regierung noch andere Personen wie den Finanzminister Smotrich und Personen, die ihn noch rechts außen überholen. Und wo auf der anderen Seite nicht eine PLO ist, die sagt, gut, wir können uns da einen gewissen Radius vorstellen, wie wir miteinander leben, haben wir jetzt eine völlig neue Situation und sie ist wirklich eine Existenzfrage für beide. Also wir wissen nicht, wie diese aktuelle Phase des Kampfes ausgeht, aber es ist die Existenzfrage sowohl für die Palästinenser als auch für die Israelis gleichermaßen.
Ja, und wie man jetzt lesen konnte in einschlägigen Medien, will Nicaragua Deutschland wegen seiner Unterstützung des israelischen militärischen Vorgehens an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof verklagen. Damit ist das erste Land damit befasst, rechtliche Schritte gegen Deutschland einzulegen. Das Land plant, Deutschland und drei weitere Staaten vor dem IGH zu verklagen. In Nicaragua sieht es als erwiesen an, dass Deutschland mit seiner Unterstützung Israel eklatant gegen das humanitäre Völkerrecht und gegen das Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord verstößt. Demnach hat Nicaragua Deutschland bereits in einer Verbalnote dazu aufgefordert, die Lieferung von Waffen, Munition und Technologiekomponenten an Israel sofort einzustellen, um weitere Verstöße Israels gegen die Völkermordkonvention zu verhindern. Ja, Frau Kneißl, glauben Sie, dass das etwas bewirken wird oder ist das einfach Symbolik? Wie würden Sie das einordnen?
Meines Erachtens wird dieser Vorstoß Nicaraguas nichts, aber überhaupt nichts in der Haltung der deutschen Bundesregierung ändern. Also es ist, ich darf nochmals deutschen Bundeskanzler Scholz zitieren, Er hat mehrfach seit dem 7. Oktober kundgetan, Israel hält sich an das Kriegsvölkerrecht, Israel hält sich an das internationale Recht. Israel hat hier sozusagen eine absolute freie Karte, wie sagt man da, er hat die grüne Karte.
Die freie Hand
hat grünes Licht von Berlin und wir sehen es ja auch am Abstimmungsverhältnis im Sicherheitsrat oder in der UNO-Generalversammlung. Es ist zwar eine Minderheit von Staaten unter den 193 UNO-Mitgliedern, aber es sind doch dann wichtige Staaten wie die USA und die Bundesrepublik Deutschland, die hier unconditional, also ohne Wenn und Aber, hinter Israel stehen.
Ja, Frau Kneißl, das sind wirklich sehr bedrückende Zeiten, in denen wir leben. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals bei Ihnen für diesen wirklich wieder sehr spannenden Podcast und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wohl auf und bis nächste Woche, Frau Kneißl.
Vielen Dank Ihnen auch, lieber fürs Leben, all unseren Zuhörern. Und ich entschuldige mich, es hat dazwischen mal der Hund gebellt, aber ich hoffe, es stört nicht in unserem Gespräch.
Ja, das gehört ja zu seinem Podcast mit dazu. Und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.